HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Rentnerrepublik. Oh Gott.
Ich wäre da sofort mit einverstanden, wenn die Rentner an der Macht kämen.
Wir werden alle immer, immer älter in der Rentnerrepublik.
Der demografische Wandel in Deutschland gibt durchaus Anlass zur Besorgnis. Das große Land wird zu einem alternden Land.
Wir werden alle immer schrumpeliger in der Rentnerrepublik.
Die Babyboomer sind heute zwischen 37 und 63 Jahre alt und nähern sich dem Rentenalter.
Klasse, das sind ja tolle Aussichten für die Rentnerrepublik.
Das Thema wird in seiner historischen Dimension oft unterschätzt.
In der Rentnerrepublik.
Nach einem Leben voller Arbeit soll man im Alter ordentlich abgesichert sein. Darauf muss in Deutschland Verlass sein, und zwar heute und auch in Zukunft.
Wir werden alle immer älter.
Das heißt also, demografischer Wandel, das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Alle müssen sich auf eine ältere und zahlungsmäßig kleinere Erwerbsbevölkerung einstellen. Weniger Jüngere, mehr Ältere.
Wir werden alle irgendwann dazugehören zur Rentnerrepublik.
2030 wird es in unserem Land eine 500.000 Menschen weniger geben und die werden im Schnitt auch noch deutlich älter sein. Deutschland wird also sozusagen klein und schrumpelig.
In der Rentnerrepublik. Oh Gott.
Die Demografiefalle, das Rentenloch, die Seniorenschwemmen, der Greisenberg, all das kommt auf uns zu und das bei gleichzeitigem Fachkräfteschwund. Ein Land ruft Erbarmen. Aber es ist zu spät, die Rentner kommen. Wobei, war das nicht schon damals bei den Röttger Monotons anders gemeint? Freuten sich da nicht die meisten, dass die Hesse komme? Könnte das nicht auch so sein, wenn jetzt die Babyboomer, die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge, in Rente gehen? Dann könnten sich die Enkel doch glatt noch ein paar Kinder mehr leisten bei so viel Oma- und Opa-Power. Und die Touristiker können von ungeahnten Umsatzsteigerungen träumen, weil viele fitte, gut situierte und erlebnishungrige Menschen nichts mehr zu tun haben, außer Reisen und Wellness natürlich. Und die Kommunen können auch schon mal planen mit all den gut ausgebildeten Rentnern, die sich einmischen und die gestalten wollen. Denn das haben sie ja die ganze Zeit auch getan. Hätten wir nur noch das klitzekleine Problem der Finanzierung. Dummerweise basiert unser Rentensystem auf einer Abgabe auf den Lohn, ist also davon abhängig, dass die zahlen, die jeweils gerade arbeiten. Erbarmen, zu spät, die Rentner kommen. Der Tag in HR2 Kultur. Für die deutschen Demografen ist die Zahl 1964 eine magische Zahl. Im Jahr 1964 sind in der Bundesrepublik Deutschland, also nur im Westen, 1,36 Millionen Kinder geboren worden. So viele wie nie zuvor und seitdem nie wieder. Die Geburtsjahrgänge der 50er und 60er Jahre machen heute 30% der Bevölkerung Deutschlands aus und dieses knappe Drittel der Deutschen wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren in Rente gehen. Wie aber soll das gehen? Wie wird das werden? Darüber beraten ab heute in Berlin die Experten beim Demografie-Symposium der Körber-Stiftung in Hamburg. Und weil wir da nicht alle hin können nach Hamburg, nicht nach Berlin, reden wir hier darüber barrierefrei für alle. Mit den Letzten der Babyboomer-Generation wird Diana Zulfogari in Rente gehen, unsere Kollegin. Und wie wird das werden, das sagt sie uns jetzt.
Am 1. Mai 2034 ist es soweit. Sagt der Bescheid. Da habe ich das gesetzliche Rentenbezugsalter erreicht und kann mit einer monatlichen Rente von 310 Euro rechnen. Jetzt haben Sie etwas Angst, dass das große Gejammer losgeht, nicht wahr? Die Litanei von über 40 Jahre, so und so viel Kinder großgezogen und im Alter aufs Amt und bei der Tafel anstehen. Nein! Bloß weil meine Rente gerade mal für eine Hyaluronsäureinjektion und eine Handvoll Hundeleckerlis reicht, werde ich doch nicht lamoyant. Denn ich bin mir sicher, dass die Rentnerrevolte bis dahin diese Republik gründlich umgekrempelt hat. Ich persönlich bin ja bei den hinteren Ausläufern der geburtenstarken Jahrgänge. Das heißt, bis ich ins Rentenalter komme, haben die Babyboomer vor mir es schon richtig knallen lassen. Darin sind wir total gut. Einfach weil wir so viele sind, haben wir schon im zarten Kindesalter erzwungen, dass Kindergärten, Spielplätze und Jugendzentren gebaut wurden. Anders hätte man uns nicht ertragen können. Die Studenten marschierten gegen Schar und Springer, wir in Elefantenschuhen Größe 22 rannten über die winzigen Rasenflächen zwischen den Neubauten der Nachkriegsrepublik. Bevor wir lesen lernten, hatten deutschlandweit alle Hausmeister kapituliert und sämtliche Betreten-Verboten-Schilder murrend entfernt. Jeder, der ausbildungswillig und fähig ist, schwadronierte unser Kanzler, den wir Birne nannten. Er erklärte uns todernst, dass wir froh sein müssten, wenn wir überhaupt eine Lehrstelle kriegen. Da dürften wir wirklich keine Ansprüche bei der Berufswahl haben. Als dann auf einmal so viele von uns Abitur machten, bekam es das Land wieder mit der Angst. Es kann doch nicht jeder Akademiker werden. Doch. Wir zwängten uns mit 600 in einen Hörsaal, der für 250 Personen gebaut war, lachten unseren Bildungsminister Möllemann aus und sangen, einer geht noch rein. Wer glaubt denn ernsthaft, dass wir uns im Alter mit volkstümlicher Musik und Pflaumenkuchen abspeisen lassen? Wir sind Rockpalast, wir sind Punk und Pommesgabel. Wenn wir bezahlbaren Wohnraum für unsere Senioren-WG wollen, werden wir ihn bekommen. Oder instand besetzen. Nein, das möchte keine Heuschrecken-Immobilienholding, dass wir mit unseren zwei linken Händen, die wir zeitlebens nur den IKEA-Inbusschlüssel korrekt bedienen konnten, nun als Rentner und Hausbesetzer zu Heimwerkern werden. Wir werden mit der Flex auf die Fliesen losgehen, schwellenfreie Badezimmer errichten und die Ergebnisse als Tutorial auf YouTube stellen. Wir brauchen keinen Rasen mehr, weil wir unser Gras immer noch rauchen. Zugegeben, Spaß macht das nicht mehr, seit es legal ist, aber gut gegen die Schmerzen von der Arthrose. Unser städtisches Jugendzentrum wird endlich wieder eröffnet. Ach komm, das Kirchliche im Keller gleich auch. Die spießigen jungen Nachbarn können sich beschweren wegen der lauten Musik und wir werden fröhlich sagen, jawohl, wir sind alle taub, aber geile Anlage, ne? Flüstern können wir auch noch. Ich kenne da einen, der tunt deinen E-Rollator, der geht dann lässig 60 km/h. Aber lass dich nicht von den Bullen erwischen, ohne Helm. Geil, aber weißt du, wo ich was kaufen kann? Was brauchst du denn? Viagra oder Botox? Beides. Verschwörerisches Grinsen. Ich gehe nächste Woche auf Kaffeefahrt. Alter, stay tuned. Postest du alles auf Instagram, ne? Nee. Bist du bescheuert? Was, wenn meine Enkel das sehen?
Die Kollegin Diana Sulfogari, die noch einige Zeit vor sich hat, bis sie das Paradies des Rentnerdaseins betreten kann, das für sie dann von den älteren Babyboomern vor ihr schon bestens eingerichtet sein wird, als die beste der möglichen Rentnerwelten. Plus die, die das dann alles bezahlen müssen, die werden es nicht mehr so nett haben, weil die alten Republik von den Jüngeren bezahlt werden muss. Professor Rainer Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, das für das heute beginnende Demografie-Symposium der Körber-Stiftung ein Thesenpapier zum Renteneintritt der Babyboomer vorgelegt hat. Guten Tag, Herr Professor Klingholz.
Guten Tag.
Wollen wir gleich mal an dem Punkt weitermachen, an dem ich eben war? Muss das eigentlich so sein, dass alle, die noch fit sind, mit 65 aufhören zu arbeiten, die Menschen, die jetzt das 65. oder demnächst dann sukzessive das 67. Lebensjahr erreichen und in Rente gehen müssen, wenn die das gar nicht wollen oder können? Ich frage es erstmal verkürzt, warum muss ich in Rente, wenn die Gesundheit und der Spaß an der Arbeit noch da sind?
Das müssen Sie überhaupt nicht. Und dieses Rentenalter 65, was wir lange im Kopf gehabt haben, ist ja eine sehr willkürliche Grenze. Wir haben ja dabei vergessen, dass die Lebenserwartung pro Jahrzehnt immer so um 3 Jahre etwa gestiegen ist, seit Anfang des Jahrhunderts. Das heißt, oben aufs Leben legen wir immer mehr drauf und überlegen uns aber gar nicht, was wir dann diese 20, 30 Jahre Ruhestand eigentlich machen wollen. Zwei Fragen stellen sich dabei. Erstens, wer zahlt uns das? Und zweitens, wie gestalten wir unseren Alltag? Jetzt nur auf der Parkbank sitzen oder Golf spielen oder was immer man da machen kann.
Kreuzfahrtschiff.
Das Kreuzfahrtschiff, das ist es ja in den Köpfen der meisten Leute heute nicht mehr. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das mit Inhalt füllen. Wir müssen uns A, um die Gesellschaft irgendwie kümmern. Und das geht nur, wenn der größer werdende Anteil der Rentenempfänger oder Pensionsempfänger bereit ist, länger zu arbeiten. Aber wir müssen das auch für uns selber tun, damit wir unser Gehirn auch länger benutzen können. Denn wenn das nicht mehr passiert, hört das Leben sowieso auf.
Also nun haben wir aber doch in den meisten Betrieben immer noch diese Altersgrenze. Und die wenigsten werden die Chance haben, in ihrem Beruf wirklich so lange weiterzumachen, wie sie wollen. Die Statistik sagt, es gibt viele Rentner, die arbeiten, aber das werden doch wohl die sein, die ohne den Zusatzverdienst nicht auskommen.
Das stimmt im Moment nicht. Das stimmt in Gebieten, wo es die Menschen wirklich nötig haben, weil sie sonst mit der Grundsicherung oder mit dem, was ihnen bleibt von der Rente, nicht vernünftig überleben können. Aber wir haben den Bedarf an älteren Mitarbeitern eigentlich dort, wo eine gewisse Qualifikation vorliegt, wo die Unternehmen diese Qualifikation nicht mit Jungen decken können, weil es von denen schlicht und einfach nicht genug gibt.
Und diese Unternehmen sind dann so flexibel, dass sie die Alten länger beschäftigen?
Das lernen sie im Moment. Also das ist ein Lernprozess, der hat vor 3-4 Jahren angefangen. Und das wird sich aber rasant verschärfen, weil wir überall jetzt eine starke Verrentungswelle in den nächsten 10-15 Jahren haben. Und das gilt übrigens vor allem für die öffentliche Verwaltung. Die haben lange keine Personen eingestellt. Das heißt, dort wird die Verrentungswelle noch größer.
Und da ist das Rentenalter aber auch noch starrer.
Da ist das zumindest bei denen, die als Beamte tätig sind. Aber auch da muss man dringend dran, um da was zu verändern. Sonst kriegt die Verwaltung schlicht und einfach keine Leute mehr. Und zwar insbesondere, wenn es um diese ganze Digitalisierung der Verwaltung geht. Mhm. Da brauchen sie ja Fachkräfte. Die haben sie zum Teil, aber die kriegen sie nicht auf dem freien Markt, weil die zu teuer sind für die Verwaltung. Und diese Leute gehen dann zu den Unternehmen, die mehr bezahlen können. Also der öffentliche Dienst wird nicht mehr funktionieren, wenn die ihre Altersgrenze nicht aufweichen.
Also das wird kommen, sagen Sie, das prognostizieren Sie sozusagen. Dennoch werden ganz, ganz viele Menschen in Rente gehen, die dann, wie Sie ja auch selber sagen, ihre Hände nicht in den Schoß legen werden oder wollen. Was machen die denn, wenn sie dann raus sind tatsächlich aus den Betrieben, wenn die vielleicht nicht schnell genug, flexibel genug werden, um sie weiter zu beschäftigen? Kann die Gesellschaft mit diesem alternden Teil, der immer größer wird, etwas Produktives anfangen?
Da kommt das drauf an. Ich würde da relativ wenig auf die Arbeitsagentur setzen, die dann nochmal die Leute für 1-2 Jahre vermittelt, sondern da braucht man andere Plattformen, wo die Menschen ihre Fähigkeiten kundtun können und diejenigen, die Fachkräfte suchen, möglichst schnell an diese Leute rankommen. Also auch da können wir profitieren von der Digitalisierung, die uns solche Plattformen anbietet.
Nicht alle sind ja, bis sie 65, 67 sind, so fit, dass sie dann unbedingt weiterarbeiten wollen und auch können. Was ist mit denen, die dann Hilfe brauchen? Reizen wir den ohnehin ausgereizten Pflegebereich dann noch weiter aus oder was machen wir? Oder nehmen wir die anderen, die noch fit sind und lassen die pflegen, die nicht mehr fit sind?
Na, da sprechen Sie ein ganz heikles Thema an. Das ist gerade in diesem Dienstleistungsbereich, im medizinischen, im Pflegebereich, da haben wir heute schon einen Fachkräftemangel und das wird sich aus zwei Gründen verschärfen. Denn erstens werden wir mehr Menschen in dem Alter haben, wo Pflege notwendig ist. Aber andererseits haben wir unten beim Nachwuchs immer weniger, die dafür zur Verfügung stehen und auch immer weniger, die bereit sind für das, was in dem Sektor bezahlt wird, diese doch anstrengende Arbeit zu machen. Da laufen wir auf einen massiven Notstand zu. Das könnte zum Teil Zuwanderung helfen zu lösen, aber auch da haben wir keine wirklich guten funktionierenden Modelle, wie man konkret Pflegekräfte aus dem Zuwanderungsbereich anwerben kann.
Das heißt, wir laufen in einen Notstand hinein.
Im Pflegebereich sehe ich das auf jeden Fall. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Gesellschaft versucht, sich über Nachbarschaftshilfen, über Pflegenetzwerke, wo Ehrenamtliche und Professionelle besser zusammenarbeiten, anders organisiert, damit die Menschen, die älter werden und irgendwann auf Unterstützung angewiesen sind, das ist ja bei den Babyboomern heute noch nicht der Fall, aber in 20, 30 Jahren ist das soweit, dass wir darauf dann besser vorbereitet sind, dass die Gesellschaft das auffangen kann und dass wir nicht alles nur an sogenannte professionelle Pflegedienstleistungen delegieren können.
Und das letzte Problem, das ich ansprechen möchte, spätestens bei der Finanzierung werden wir ja auch in einen Notstand kommen. Derzeit funktioniert unser System so, dass die Arbeitenden mit ihren Beiträgen die Rentner bezahlen, so wie das die jetzigen Rentner in ihrem Arbeitsleben auch gemacht haben. Wenn wir durch den demografischen Wandel mehr Rentner als Arbeitnehmer haben und dann irgendwann durch die nächste Stufe der Digitalisierung und die Industrie 4.0, die ja auch irgendwann greifen wird, immer weniger Arbeitsplätze, spätestens dann kann das nicht mehr so funktionieren. Was machen wir dann? Eine Rentensteuer auf Industrieroboter und die künftige künstliche Intelligenz, eine Technikdividende wird ja immer mal wieder diskutiert. Ist das die Chance?
Also wenn durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung tatsächlich Arbeitsplätze verloren gehen, das ist sehr umstritten. Es werden sicher Arbeitsplätze verloren gehen, aber es entstehen natürlich auch immer neue Arbeitsplätze. Das hat jeder Strukturwandel mit sich gebracht und unterm Strich sind immer mehr Arbeitsplätze entstanden durch alle Strukturreformen hindurch. Aber es ist richtig, dass wenn tatsächlich dann die Maschinen uns die Arbeit wegnehmen, dass der Staat dann schauen muss, wo kriegt er sein Geld her. Er kann dann also praktisch nicht mehr über die Besteuerung von Arbeit seine Haupteinnahmequelle organisieren, sondern er muss, wie Sie eben so etwas salopp gesagt haben, die Maschinen besteuern.
Beziehungsweise die arbeiten ja dann auch.
Genau. Die Gewinne der Unternehmen anders besteuern, die über artifizielle Arbeit, also über von Robotern geleistete Arbeit, ihr Geld verdient.
Und sehen Sie das in naher Zukunft kommen? Weil von Industrie 4.0 spricht ja jeder zurzeit, so als käme das morgen.
Also das ist sicher ein Punkt, mit dem sich die Politik heute schon beschäftigt. Da gibt es noch keine gängigen Konzepte dafür. Das muss man dann natürlich auch international organisieren, weil die großen Internetdienstleister wie Google, wie WhatsApp zum Beispiel, die sind zwar in Deutschland aktiv, haben hier aber gar keinen Sitz und sind deswegen nur in sehr geringem Umfang hier steuerpflichtig. Das muss man dann auch noch europäisch oder international regeln und das macht die ganze Sache nicht unbedingt einfacher. Aber man muss da ganz sicher ran, denn es ist ganz klar, dass gerade in einer alternden Gesellschaft der Staat Geld braucht, um die Versorgung dieser Menschen dann zu gewährleisten.
Was ich sehe jetzt nach unserem Gespräch sind drei riesige Baustellen. Der eine, die Arbeitsplatzgestaltung selber und das Rentenalter selber. Dann die Pflege, wo Sie Notstand vorhergesagt haben und dann die Industrie 4.0.
Das ist richtig. Das sind diese großen Strömungen, die unser Leben in den nächsten Jahren, Jahrzehnten verändern werden. Wir haben dann natürlich noch so Dinge wie den Klimawandel, wie die Energiefrage, wie die Welternährungsfrage, wie das Weltbevölkerungswachstum. Also da gibt es ein paar große globale Strömungen, die jetzt auch noch alle anfangen, miteinander wechselzuwirken. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da noch nicht optimal vorbereitet sind.
Professor Rainer Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Recht herzlichen Dank.
Gerne.
Erbarmen, zu spät, die Rentner kommen. Der Tag in HR2 Kultur.
Meine Großmutter war 72 Jahre alt, als mein Großvater starb. Er hatte eine kleine Lithografenanstalt in einem badischen Städtchen und arbeitete darin mit 2-3 Gehilfen bis zu seinem Tod. Meine Großmutter besorgte ohne Magd den Haushalt, betreute das alte, wackelige Haus und kochte für die Mannsleute und Kinder. Sie war eine kleine, magere Frau mit lebhaften Eidechsenaugen, aber langsamer Sprechweise. Mit recht kärglichen Mitteln hatte sie 5 Kinder großgezogen von den 7, die sie geboren hatte. Davon war sie mit den Jahren kleiner geworden. Von den Kindern gingen die 2 Mädchen nach Amerika und 2 Söhne zogen ebenfalls weg. Nur der Jüngste, der eine schwache Gesundheit hatte, blieb im Städtchen. Er wurde Buchdrucker und legte sich eine viel zu große Familie zu. So war sie allein im Haus, als mein Großvater gestorben war. Der Buchdrucker übernahm es auch, seinen Geschwistern mitunter über die Mutter zu berichten. Seine Briefe an meinen Vater und was dieser bei einem Besuch und nach dem Begräbnis meiner Großmutter 2 Jahre später erfuhr, geben mir ein Bild von dem, was in diesen 2 Jahren geschah.
Aus den Kalendergeschichten von Bertolt Brecht stammt die Geschichte von der unwürdigen Greisin. Das war der Anfang, Fortsetzung folgt. Am vergangenen Donnerstag war es im Deutschen Bundestag. Die Rente stand auf der Tagesordnung mal wieder, die die Große Koalition bis 2025 sichern und im bisherigen Rahmen festschreiben will, mit erweiterter Mütterrente bei gleichbleibenden Beitragssätzen. Was mehr kostet, versteht sich. Was Streit bedeutet im Bundestag, versteht sich auch, wie das immer ist, wenn die Rente auf der Tagesordnung steht.
Um 9.52 Uhr platzt SPD-Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil der Kragen. Er duelliert sich gerade verbal mit Johannes Vogel von der FDP. Sie werfen sich gegenseitig vor, in der Rentendebatte Jung und Alt gegeneinander auszuspielen. Vogel ist in Angriffslaune.
Generation gegeneinander ausspielt, das tut nicht derjenige, der auf Tatsachen hinweist, sondern das tut derjenige, der diese Tatsachen schafft. Und das ist die Große Koalition, das sind Sie, bist du ganz persönlich.
Der persönlich angegriffene Heil schlägt persönlich zurück.
Sie verhetzen das an dieser Stelle, indem Sie die gesetzliche Rente madig machen. Und das kann ich Ihnen nicht durchgehen lassen. Sie sind verbunden mit der privaten Versicherungswirtschaft. Sagen Sie es doch mal ganz offen. Sagen Sie es doch mal ganz offen. Die mit Ihnen verbündeten Initiativen, die heute als bezahlte Lobbyisten hier in Berlin gegen die Rentenpolitik Stimmung machen, das sind keine Menschen, die das Gemeinwohl im Blick haben.
Es ist der hitzige Höhepunkt einer kontroversen, oft leidenschaftlichen Debatte.
Wir haben heute einen starken Tag für die gesetzliche Rentenversicherung, weil wir sie zielgerichtet, weil wir sie mit Augenmaß klug weiterentwickeln und damit Solidarität und Gerechtigkeit in diesem Land stärken.
Redner der Regierung wie Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe loben das Rentenpaket, mit dem Rentenniveau und Beiträge stabilisiert werden sollen, das die Mütterrente ausweitet und Frührentner besser stellt. SPD-Fraktionschefin Nahles verspricht, die Rentenpläne seien finanzierbar, und zwar auch über den Zeitrahmen des aktuellen Gesetzes, also 2025 hinaus.
Einen Finanzierungsweg in einem reichen Land wie Deutschland werden wir sicher finden.
Kopfschütteln in der FDP-Fraktion, die Abgeordnete Güde Jensen.
Statt mehr in die Zukunft zu investieren, macht die Große Koalition unverantwortliche, milliardenschwere Wahlgeschenke. Alles ganz getreu nach ihrem Motto, nach uns die Sintflut.
Auch die Grünen vermissen eine nachhaltige Finanzierung, etwa bei der besonders teuren Mütterrente. Markus Kurt fragt sich, warum manche in der Union das eigentlich mitmachen.
Wo bleibt dann da der vielgerühmte Wirtschaftsflügel, der berufsjugendliche, selbsternannte Anwalt der jungen Generation Jens Spahn, wenn es darum geht, eine vernünftige Finanzierung der Mütterrente wenigstens, wenn man sie schon macht, sicherzustellen? Nichts ist von denen zu hören.
Die Linke sieht die Regierung im Grundsatz auf dem richtigen Weg, leider bleibe sie aber auf halber Strecke stehen. Zum Beispiel müsse man nicht nur künftige Frührentner besser stellen, sagt Matthias Birkwald, sondern auch die heutigen.
Sie lassen die 1,8 Millionen heutigen Erwerbsminderungsrentner nun zum dritten Mal hintereinander leer ausgehen. Und das darf auf gar keinen Fall so bleiben. Auf gar keinen Fall.
Die AfD geißelt das Rentenpaket als den Versuch, vor allem der SPD, Wähler zurückzugewinnen. Das werde aber nicht funktionieren, prophezeit der Abgeordnete Jürgen Pohl.
Sie können noch 20 solcher vollkommen untauglichen Rentenkonzepte auf den Weg bringen. Ihr Abstieg zur Splitterpartei wird damit nicht aufgehalten.
Aber es ging nicht nur zwischen Regierung und Opposition heiß her, sondern teilweise auch innerhalb der Regierungsfraktionen. Denn der CSU-Mann Max Straubinger war gar nicht einverstanden mit den Attacken von Minister Heil gegen die private Altersvorsorge.
Sie müssen als Bundesminister durchaus mit hier respektieren, was die Kapitalanlagengesellschaften auch für die Alterssicherung der Menschen bei uns bedeuten und dass es sich dabei nicht um eine Mafia-ähnliche Organisation handelt er zumal.
Nach gut einer Stunde heftiger Kontroverse dann am Schluss ein klares Ergebnis. 362 Abgeordnete für das Gesetz, 222 dagegen, 60 Enthaltungen. Damit können die geplanten Neuerungen Anfang 2019 in Kraft treten.
Und die Rente ist sicher, hätte ein früherer Bundesarbeitsminister an dieser Stelle gesagt. Sabine Müller war das aus Berlin. Katharina Henrich, Rentenexpertin bei der Verbraucherzeitschrift und Online-Plattform Finanztest. Guten Tag.
Ja, guten Abend.
Was in der eben gehörten Rentendiskussion im Bundestag auch zur Sprache gekommen war, ist die zunehmende Altersarmut. Auch heute wieder in den Tageszeitungen zu lesen, ich zitiere mal, Altersarmut wird zum alarmierenden Problem und immer mehr Menschen über 70 geraten außerdem, zweite Meldung, in die Schuldenfalle. Die Zahlen sprechen aber eigentlich auch eine andere Sprache. Das Statistische Bundesamt sagt, dass derzeit fast 2 Millionen Minderjährige von Hartz IV abhängig sind, aber nur rund 700.000 Ältere ab 55. Ist jetzt nicht aufgeteilt in Rentner und Nichtrentner. Hat die Generation der Babyboomer, die jetzt in die Rente geht, ein Armutsproblem?
Also erstmal, ja, man muss unterscheiden. Im Moment haben wir kein strukturelles Problem bei der älteren Generation. Also im Moment, wie Sie schon sagten, 3% der Altersrentner sind derzeit auf Sozialhilfe angewiesen, also auf Grundsicherung, aber 14% der Kinder und Jugendlichen. Und deshalb ist es eigentlich immer so, dass die Altersarmut im Moment gibt es nicht, aber die Armut altert. Das heißt, wer jetzt arm ist oder wer auch jetzt vielleicht als rentennah Jahrgang arm ist, der wird auch in der Rente arm bleiben. Ja, weil in der Rente hat man, wenn man eben Rentner ist, hat man kaum mehr Möglichkeit, eben sein Einkommen zu erhöhen.
Dass es Altersarmut gibt, liegt also daran, dass die Menschen schon vor der Rente arm sind.
Genau, ja.
Liegt es vielleicht auch daran, dass wir die Höhe der Rente, also da geht es jetzt um die Grundsicherungsdebatte, die Höhe der Rente an der Höhe des gehabten Einkommens zu stark berücksichtigen und die Lebensarbeitszeit zu wenig?
Ja, das ist halt in Deutschland ist die Rente sehr fokussiert auf eben, also dass sie sozusagen das Arbeitsleben widerspiegelt. Das heißt, wenn ich eben viel verdiene während meiner Arbeitszeit, dann habe ich auch eine hohe Rente. Und das ist in anderen Ländern nicht so. Und man könnte da natürlich auch über Umverteilungsmechanismen nachdenken. Ist aber, also in Deutschland muss ich sagen, sehr akzeptiert dieses Äquivalenzprinzip. Deshalb ist das schwierig, ja. Aber im Prinzip ist es natürlich so, man könnte darüber nachdenken, wir haben ja diese Beitragsbemessungsgrenze zum Beispiel, dass ab einer gewissen Gehaltshöhe eben man keine Beiträge mehr zahlt. Man könnte natürlich überlegen, ob man die nicht einfach ein bisschen nach oben verschiebt, aber die Renten trotzdem weiterhin deckelt. Also da gibt es schon auch ganz viele Möglichkeiten, wie man vielleicht noch was verschieben kann. Also dass jetzt nicht irgendwie dieses große Horrorszenario kommt, oh, alle Babyboomer sind jetzt irgendwie arm. Ja,
ja, wenn man aber nochmal rekurriert auf das eben Gehörte, die Diskussion, die da ja auch hin und her ging mit privater Altersvorsorge und staatlicher Rente. Gut bezahlte Arbeitnehmer können mehr für die private Rente zurücklegen und bekommen auch dann nachher noch mehr staatliche Rente. Kann man da nicht, also das wäre ja das, was Sie sagten, umverteilen.
Genau, genau. Es ist eben, dass man einfach überlegt, dass man vielleicht mehr daran koppelt, wie viele Jahre hat man gearbeitet. Also im Moment ist es ja so, dass eine Altenpflegerin zum Beispiel, wenn die 45 Jahre gearbeitet hat und hat ein, also noch nicht mal das Durchschnittseinkommen, dann hat die später eine niedrigere Rente als ein Manager, der eben ein doppeltes Durchschnittseinkommen hat und vielleicht nur 30 Jahre gearbeitet hat. Ja, und da kann man natürlich überlegen, wollen wir hier eine Umverteilung. Sicher ist das eine Möglichkeit. Also ich denke nicht, dass es dass es so Grund zu der totalen Panik ist. Unser Rentensystem ist sehr, sehr flexibel. Also zum Beispiel haben wir auch 1990 3,8 Millionen ostdeutsche Rentner eingegliedert, ja, und haben das geschafft. Wir haben die Rentenbezugsdauer.
Aber deren Renten sind geringer als die im Westen.
Ja, nicht unbedingt. Der Rentenwert ist erstmal geringer, aber die Renten, wenn Sie sich angucken, eigentlich wenn man die Nominalrenten anguckt, da sind die ostdeutschen Rentner, vor allem die Frauen, bekommen die eigentlich bessere Renten. Jetzt, das wird in der Zukunft anders sein.
Hat mit dem Arbeitssystem in der DDR zu tun, ja.
Aber ich wollte erst mal sagen, also das System hat da sehr flexibel reagiert und auch 1980 zum Beispiel war die Rentenbezugsdauer im Schnitt 12 Jahre, ja. Inzwischen sind es 20 Jahre. Das sind 8 Jahre mehr und trotzdem haben wir das ja bisher immer irgendwo geschafft. Und deshalb denke ich, man muss es immer anpassen und es wird niemals diesen großen Wurf geben und sagt, okay, jetzt für die nächsten 50 Jahre ist das alles irgendwie in trockenen Tüchern, sondern immer, wenn sich die Gesellschaft irgendwie verändert, wird das Rentensystem darauf reagieren.
Die derzeitige Große Koalition hat mit dem letzten Rentengesetz jetzt gerade letzte Woche 4 Änderungen durchgesetzt. Also die 2 von der letzten Woche und die 2 vorher rechne ich jetzt mal zusammen. Also wenn ich richtig gezählt habe, ist das so. Rentenniveau bleibt gleich bis 2025. Anpassung Ost- und Westrente, das hatten wir eben. Auch bis dahin, 2025 soll das gleich sein. Mütterrente nochmal erhöht und Rente mit 63, das war schon früher. Ist das eine sehr teure Veranstaltung eigentlich? Wer zahlt dann nach 2025 dafür?
Im Moment gibt es ja die Rentenkommission, die soll Vorschläge machen bis 2020, wie man eben einen verlässlichen Generationenvertrag herstellen könnte. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, welche Vorschläge es gibt. Aber es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, eben an unterschiedlichen Stellschrauben zu drehen. Und einer ist eben der Bundeszuschuss auch, ja, mehr über Steuermittel. Weil es ist ja natürlich schon auch wichtig, dass für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland, dass natürlich alte Menschen irgendwie ein ausreichendes Alterseinkommen haben. Ich denke, da ist ja auch ganz großer Konsens.
Ja, aber wenn wir auf der Basis bleiben, dass die Jungen, die arbeiten, für die Alten bezahlen, die gearbeitet haben, so wie die Alten früher für die damals Alten gezahlt haben. Wenn wir auf dieser Basis bleiben, dann ist die einzige Stellschraube, die wir haben, der Bundeszuschuss. Und dann sind es wieder Steuergelder.
Nein, man könnte ja auch zum Beispiel sagen, also im Moment, wir haben Generationenvertrag. Generationenvertrag bei der Rente heißt einmal, ich zahle Beiträge. Auf der anderen Seite heißt es, ich bekomme Kinder. Also ich sorge dafür den Nachwuchs, der dann auch irgendwie in die Rentenkasse für mich einzahlt. Und dieser Generationenvertrag funktioniert nicht mehr. Ja? Und man kann halt gucken, es gibt Berechnungen, dass jedes Kind der Rentenkasse 160.000 Euro plus bringt. Also jetzt abgezogen Mütterrente und alles Mögliche. Und dann kann man natürlich vielleicht überlegen, kann man da was verschieben? Ja? Wenn es ein Generationenvertrag ist, vielleicht müssen wir Kinderlose mehr zur Kasse wählen als Eltern. Also das sage ich jetzt nicht, dass das so kommen muss, aber es gibt ganz viele Überlegungen, wo man schon was drehen könnte, dass es vielleicht also so zu einem sozialverträglichen Ergebnis kommt nachher.
Ich weiß nicht, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagen wird.
Naja, es gibt ja schon Urteile, dass auch zum Beispiel bei der Pflegeversicherung zahlen ja auch Kinderlose mehr, weil es war ja genau auf dieser Basis, dass es eben dieser generative Vertrag eben in der Gesellschaft den gibt. Ich plädiere da gar nicht für, ja.
Es ist nur schon eben klar.
ist es auch eine Möglichkeit. Man kann auch zum Beispiel, könnte man auch überlegen, ja, dass man die Altersvorsorge und die Invaliditätsleistung trennt voneinander. Das ist bei uns ja beides im Rentenversicherungssystem. Und das ursprünglich war die Rente ja auch hauptsächlich dazu, zur Invaliditätsabsicherung,
also
die Erwerbsminderungsrente. Mhm. In anderen Ländern ist das auch getrennt voneinander, ja. Das ist jetzt so gewachsen in Deutschland, aber vielleicht da könnte man überlegen, mehr Beitragszahler reinzunehmen, also die Beamten, die gut verdienenden Selbstständigen. Dann hat man sofort, also auf der Einnahmenseite halt erstmal ein riesiges Plus. Ja.
Man hat vor allem eine riesige Baustelle, das höre ich jetzt aus unserem Gespräch so heraus. Katharina Henrich, Rentenexpertin bei der Verbraucherzeitschrift Finanztest. Recht herzlichen Dank. Erbarmen zu spät, die Rentner kommen. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Bertolt Brechts Kalendergeschichte von der unwürdigen Greisin.
Etwa ein halbes Jahr nach dem Tod des Großvaters schrieb der Buchdrucker meinem Vater, dass die Mutter jetzt jeden zweiten Tag im Gasthof esse. Was für eine Nachricht! Großmutter, die Zeit ihres Lebens für ein Dutzend Menschen gekocht und immer nur die Reste aufgegessen hatte, aß jetzt im Gasthof. Was war in sie gefahren? Bald darauf führte mein Vater eine Geschäftsreise in die Nähe und er besuchte seine Mutter. Er traf sie im Begriffe auszugehen. Sie nahm den Hut wieder ab und setzte ihm ein Glas Rotwein mit Zwieback vor. Sie schien ganz ausgeglichener Stimmung zu sein, weder besonders aufgekratzt noch besonders schweigsam. Sie erkundigte sich nach uns, allerdings nicht sehr eingehend, und wollte hauptsächlich wissen, ob es für die Kinder auch Kirschen gäbe. Da war sie ganz wie immer. Die Stube war natürlich peinlich sauber und sie sah gesund aus. Mein Vater hatte im Gasthof ein Zimmer genommen, aber erwartet, dass er zum Wohnen doch von seiner Mutter eingeladen werden würde, wenigstens pro forma, aber sie sprach nicht davon. Und sogar als das Haus voll gewesen war, hatte sie immer etwas dagegen gehabt, dass er nicht bei ihnen wohnte und dazu das Geld für das Hotel ausgab. Aber sie schien mit ihrem Familienleben abgeschlossen zu haben und neue Wege zu gehen jetzt, wo ihr Leben sich neigte. Mein Vater, der eine gute Portion Humor besaß, fand sie ganz munter und sagte meinem Onkel, er solle die alte Frau machen lassen, was sie wolle. Aber was wollte sie?
Fortsetzung folgt, wir werden sehen. Erbarmen zu spät, die Rentner kommen, der Tag in HR2 Kultur. Wie verändert sich die Gesellschaft, wenn sie altert? Das ist eine Frage, die viele Antworten hat, auf dem Arbeitsmarkt eine andere als bei der Finanzierung, bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eine andere als bei der Frage des Wahlverhaltens. Macht das was, wenn ein großer Teil der Gesellschaft demnächst im Rentenalter ist? Verändert das auch die Parteienlandschaft? Der Frage ist Thorsten Schweinhardt nachgegangen. Anhand der Daten der vergangenen Hessenwahl, bei der bekanntlich die CDU und die SPD die Verlierer waren und die größten Gewinner die Grünen.
Gleich zu Anfang die gute Nachricht. Die CDU ist noch eine Volkspartei, auch in Hessen. Allerdings, und das ist die schlechte Nachricht, nur noch bei den Wählern über 60. In dieser Altersgruppe haben 35% die Union gewählt. Damit sind die Christdemokraten bei den älteren Wählern die mit Abstand stärkste Partei. Noch deutlicher wird das bei der ältesten Wählergruppe, den Wählern über 70. Bei ihnen kam die CDU sogar auf 43%. Auch die SPD fand den deutlichsten Zuspruch bei den Wählern im Rentenalter. 27% konnten die Sozialdemokraten in diesem Alterssegment verbuchen. Zum Vergleich, bei den Erst- und Jungwählern unter 30 kam die SPD nur auf 15%. Kaum besser hat die CDU bei den Wählern jüngeren Alters abgeschnitten. Bei den jüngsten Wählern reichte es nur für 17%. Bei den Wählern im mittleren Alter, gedacht als fest im Beruf stehend und mit Familie, brachte es die Union immerhin auf 24%. Und was haben die Jungen stattdessen gewählt? Vor allem die Grünen. Jeder vierte Wähler unter 30 hat seine Stimme den Grünen gegeben. Und auch im altersmäßigen Mittelfeld waren die Grünen ähnlich stark. In dieser Altersgruppe war übrigens auch die AfD am stärksten, mit einem Stimmenanteil von 15%. Der Mythos der AfD als einer Partei der verbitterten, ewig gestrigen Greise hat sich in der Hessenwahl jedenfalls nicht bestätigt. Die Wählerschaft über 60 bleibt vielmehr den etablierten Volksparteien treu, der CDU und der SPD. Dagegen fühlen sich die jüngeren und mittelalten Wähler eher von sich alternativ gebenden Parteien angesprochen. Zaghaft von der Linkspartei, vor allem aber von den Grünen und zunehmend auch von der AfD.
Hört sich so an, als würde die alte Bundesrepublik mit ihren beiden großen Volksparteien, mit den alten Wählern irgendwann ausgestorben sein. Richard Hilmer, Wahlforscher von Policy Matters in Berlin, guten Tag.
Guten Abend.
Ist das so, dass die derzeit Alten für die politische Verteilung der alten Bundesrepublik stehen und die jetzt noch Jüngeren den gerade spürbaren Wandel vorantreiben?
Es ist auf jeden Fall so, dass die älteren Generationen, die eben mit einer Zwei-Parteien-Regierung seinerzeit, Zwei-Parteien-System plus FDP aufgewachsen sind, immer noch eine starke Orientierung an den beiden Volksparteien mitbringen. Das war in Hessen so, das war in Bayern so, das war auch bei der letzten Bundestagswahl so. Insofern ist es schon richtig, dass eben mit dem Aufwachsen neuerer Generationen die Volatilität, das heißt die Bereitschaft, neue, andere Parteien zu wählen, zunimmt. Darauf müssen sich natürlich die beiden Volksparteien auch einstellen.
Wenn sie denn noch welche sind, das ist eine Frage der Definition. Wenn jetzt die Babyboomer ins Rentenalter kommen, kann sich dann an deren Wahlverhalten etwas ändern? Ich meine, das Sein bestimmt das Bewusstsein, den Satz von Marx kennt jeder. Stimmt das auch für Menschen, die in einen neuen Lebensabschnitt eintreten? Wählen die dann anders? Wissen wir sowas?
Also die wählen ja heute schon ein bisschen anders. Die Dominanz der beiden Volksparteien ist auch in diesen Altersgruppen bei den Babyboomern, bei der sogenannten Wohlstandsgeneration nicht mehr so ausgeprägt wie noch vor einigen Jahren. Auch da gibt es Erosionsprozesse, nur ist der Anteil immer noch ein bisschen höher als bei anderen Generationen. Aber es ist schon so, dass natürlich die neuen Orientierungen, die neuen politischen Themen, Ökologie, auch jetzt Migration, auf dem die AfD insbesondere fahren, auf diesem Feld erfolgreich sind, diese Themenfelder tangieren natürlich auch die ältere Generation. Allerdings gibt es nach wie vor eben deutliche Vorbehalte auch in Richtung Grüne, vor allen Dingen auch in Richtung AfD.
Jetzt bei denen, die heute Rentner sind.
Bei denen, die heute Rentner sind, da gibt es Vorbehalte. Bei den heranwachsenden Generationen, gerade die, die jetzt ins Rentenalter hereinwachsen, da ist sogar die AfD besonders erfolgreich, weil sich hier, das allerdings im Wesentlichen im Osten, sehr viel Unsicherheit angesammelt hat. Diese Generation im Osten ist da durchaus AfD-affin.
Die Babyboomer sind ja, Sie haben das eben schon gesagt, die Wohlstandsgeneration schlechthin, allerdings nur im Westen. Das haben Sie eben auch schon angesprochen. Wenn die jetzt in den Ruhestand gehen, bleiben wir erstmal bei denen aus dem Westen. Wenn die jetzt in den Ruhestand gehen mit dem Anspruch, das hier ist unser Land, unsere Leistung, wir haben das aufgebaut, auf dem aufgebaut, was unsere Eltern aufgebaut haben, dann dürften da die Forderungen auch etwas stärker herauskommen, oder? Was erwarten die Babyboomer? Wissen wir das?
Also erstens mal verteilt sich natürlich das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenbeziehern deutlich zugunsten der Rentenbezieher. Das ist sicherlich eine der Folgen. Ob das dann politische Ansprüche, auch veränderte politische Ansprüche nach sich zieht, muss man mal abwarten. Denn diese Babyboomer-Wohlstandsgeneration im Westen ist ja auch mit relativem Wohlstand gesegnet. Da gibt es einige, die Erben erwarten können, die auch noch Zusatzrenten haben zu ihrer gesetzlichen Rente. Die ist noch relativ gut abgesichert im Westen. Das unterscheidet sie allerdings wiederum deutlich von ihren Generationsgenossen im Osten, die eben den Umbruch besonders schmerzhaft erfahren haben. Also da gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen. Insgesamt, glaube ich, wird sich die Erwartung an den Sozialstaat durch diese neuen Rentner jetzt nicht grundlegend verändern, aber eine gewisse Veränderung im Hinblick auf die Lebenssituation ergibt sich natürlich. Diese Generation erlebt sozusagen Politik aus der Perspektive der Rentner.
Und wenn jetzt für die Rentner im Osten die Anpassung an die Westrenten versprochen ist bis 2025, bedeutet das etwas für die gleiche Generation, also die im Westen die Babyboomer sind, im Osten, die Wende miterlebt haben, die da Traumata mit sich herumtragen, weil sie in die Arbeitslosigkeit abgestürzt sind und diverse private Brüche erlebt haben?
Also das Anpassen des Rentenniveaus ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eben diese Generation dann doch ein bisschen positiver, optimistischer in die Zukunft blickt. Gleichwohl ihre Beiträge sind halt schlicht und einfach nicht so hoch. Sie haben Brüche erlebt. Gerade diese Generation hat im Osten Brüche erlebt. Insofern dürfte das die Lebensverhältnisse, gerade was die verschiedenen Generationen anbetrifft, dieser Wohlstandsgeneration im Westen und quasi die Umbruchgeneration im Osten deutlich unterschiedlich sein, wahrscheinlich die deutlichsten Unterschiede überhaupt. Das wird sich erst über die Jahre dann anpassen, denn die neuen heranwachsenden Generationen im Osten erleben ja auch einen wirtschaftlichen Aufschwung und werden deshalb sicherlich auch weitaus positiver in die Zukunft gucken.
Richard Hilmer, Wahlforscher von Policy Matters in Berlin, recht herzlichen Dank. Erbarmen zu spät. Die Rentner kommen, der Tag in HR2 Kultur. Und hier unser letzter Ausschnitt für heute aus der Kalendergeschichte Die unwürdige Greisin von Bertolt Brecht.
In Wirklichkeit lebte meine Großmutter auch diese letzten Jahre keinesfalls üppig. Wenn sie nicht im Gasthof aß, nahm sie meist nur ein wenig Eierspeise zu sich, etwas Kaffee und vor allem ihren geliebten Zwieback. Dafür leistete sie sich einen billigen Rotwein, von dem sie zu allen Mahlzeiten ein kleines Glas trank. Das Haus hielt sie sehr rein und nicht nur die Schlafstube und die Küche, die sie benutzte. Jedoch nahm sie darauf ohne Wissen ihrer Kinder eine Hypothek auf. Es kam niemals heraus, was sie mit dem Geld machte. Sie scheint es dem Flickschuster gegeben zu haben. Er zog nach ihrem Tod in eine andere Stadt und soll dort ein größeres Geschäft für Maßschuhe eröffnet haben. Genau betrachtet lebte sie hintereinander zwei Leben. Das eine, erste, als Tochter, als Frau und als Mutter und das zweite einfach als Frau B., eine alleinstehende Person ohne Verpflichtungen und mit bescheidenen, aber ausreichenden Mitteln. Das erste Leben dauerte etwa 6 Jahrzehnte, das zweite nicht mehr als 2 Jahre. Mein Vater brachte in Erfahrung, dass sie im letzten halben Jahr sich gewisse Freiheiten gestattete, die normale Leute gar nicht kennen. So konnte sie im Sommer früh um 3 Uhr aufstehen und durch die leeren Straßen des Städtchens spazieren, das sie so für sich ganz allein hatte. Und den Pfarrer, der sie besuchen kam, um der alten Frau in ihrer Vereinsamung Gesellschaft zu leisten, lud sie, wie allgemein behauptet wurde, ins Kino ein. Ich habe eine Fotografie von ihr gesehen, die sie auf dem Totenbett zeigt und die für die Kinder angefertigt worden war. Man sieht ein winziges Gesichtchen mit vielen Falten und einen schmallippigen, aber breiten Mund. Viel Kleines, aber nichts Kleinliches. Sie hatte die langen Jahre der Knechtschaft und die kurzen Jahre der Freiheit ausgekostet und das Brot des Lebens aufgezehrt bis auf den letzten Brotsamen.
Und war in den Augen ihrer Enkel die unwürdige Greisin. Kalendergeschichte von Bertolt Brecht. Erbarmen zu spät, die Rentner kommen, der Tag in HR2 Kultur. So, jetzt, was sind die Babyboomer noch außer Problem? Jetzt kommt, was sie sind, ein Markt.
Ob Bundeskanzlerin Angela Merkel, Schauspielerin Martina Gedeck, Fußball-Bundestrainer Joachim Löw oder Sänger Herbert Grönemeyer, sie alle eint ihre Zugehörigkeit zur Kohorte der Babyboomer. Zu der Gruppe der Babyboomer gehören aber nicht nur namhafte Prominente aus Politik, Sport und Kultur, sondern eben auch weitere gut 24 Millionen in Deutschland lebende Menschen. Und die haben eine gewaltige Kaufkraft.
Babyboomer sind wahnsinnig wichtig für die Wirtschaft. Einer der schnellst wachsenden Märkte, man muss sich nur die Altersverteilung jetzt in den europäischen Märkten anschauen und dementsprechend geht die Wirtschaft sehr, sehr intensiv auf diese Zielgruppe ein. Man muss weiterhin sehen, dass diese Zielgruppe gerade heute noch ein hohes verfügbares Einkommen hat und was häufig übersehen wird, dadurch, dass wir später Enkel bekommen, hat diese Zielgruppe auch länger ein verfügbares Einkommen.
Sagt Sven Henkel. Er ist Professor für Marketing und Inhaber des Lehrstuhls für Käuferverhalten und Verkauf an der European Business School in Wiesbaden. Er weiß auch, worauf es den Babyboomern bei ihren Kaufentscheidungen ankommt.
Die Kohorte der Babyboomer ist ja eine Kohorte, die mittlerweile in ein Alter gekommen ist. Die Kinder sind aus dem Haus und das sind eigentlich Genussmenschen. Die können erstmals an sich selbst denken, können sich überlegen, was möchte ich eigentlich mit meiner Zeit, mit meinem Geld anstellen und sind von der Art her eher genuss- und qualitätsorientiert. Sie lieben beispielsweise grundsätzlich Marken und sehen da auch ein Synonym für Qualität drin.
Statussymbole, Produkte von hoher Wertigkeit. Diese Konsumgüter, so sagen Marketingfachleute, seien der Generation derjenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, besonders wichtig. Aber nicht nur die Qualität eines Produktes ist für die Babyboomer von großer Bedeutung. Auch die Art und Weise des Erwerbs spielt bei Kaufentscheidungen eine gewichtige Rolle.
Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass wir alle mit steigendem Alter ein wenig averser gegen Innovationen werden. Das heißt, Babyboomer sind grundsätzlich gegenüber Innovationen etwas scheuer, was aber nicht dazu führt, dass sie weniger konsumieren, sondern dass sie eher ein wenig länger an die Hand genommen werden wollen. Diese Menschen gehen im Endeffekt lieber persönlich einkaufen, sie haben eine persönliche Beratung, sie legen großen Wert auf das Erlebnis vor Ort.
Die Herangehensweise der Werbetreibenden, um die Aufmerksamkeit der kaufkräftigen Babyboomer zu erregen, gestaltet sich dabei ambivalent. Marketingkonzepte sollen einerseits dem Alter der Bevölkerungsgruppe gerecht werden, sie sollen aber auch einen gewissen Sexappeal in Hinblick auf die erworbenen Produkte wahren.
Diese Produkte müssen im Endeffekt jugendlich verkauft werden, müssen aber durchaus auch die Bedürfnisse einer älter werdenden Generation bespielen. Das Thema Gesundheit, sie merken morgens beim Aufstehen auch, dass sie eine Spur älter werden und schätzen jetzt Produkte, die sie beispielsweise jünger fühlen lassen, die sie dahin unterstützen, weiterhin mobil zu sein.
Ein Negativbeispiel für Werbekonzepte für Babyboomer sieht Mark Appel häufig gerade in den Spots für Gesundheitsprodukte. Er ist leitender Marketingberater in der Frankfurter PR-Agentur Markenzeichen und weiß, wie schwierig es ist, solche Produkte zu vermarkten.
Die Babyboomer, die gehen alle gerade langsam, aber sicher in Rente. Und ein ganz großes Thema dabei ist natürlich Gesundheit. 70% aller Arzneimittel werben ein bisschen damit, dass sie einen negativen Zustand zeigen. Und das ist so ein bisschen die Krux einer Sache, weil das widerspricht eigentlich so ein bisschen der üblichen Werbekommunikation, weil man dort einfach mit dieser Krankheit, mit so negativen Themen, sage ich mal, an die Zielgruppe herantritt.
Wie sich die Werber und die Industrie auf die Babyboomer einstellen. Ein Beitrag von Boris Kern. Professor Martina Klerle, Direktorin des Frankfurter Forschungsinstituts für Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwimm.
Wenn demnächst ein Drittel der Gesellschaft im Rentenalter ist, wird sich diese Gesellschaft zwangsläufig verändern und sie wird auch ihre Infrastruktur verändern müssen. Sie wird sich auf die Alten einstellen müssen. Wenn Sie heute durch unsere Städte gehen und Sie mit dem geschulten Auge der Landesplanerin auf Ihre Zukunftsfähigkeit abklopft, was sehen Sie? Eine riesige Baustelle?
Eine Veränderung, die Babyboomer-Zeit, Menschen, die dann in Rente gehen, die haben natürlich ganz andere Luxusansprüche wie die heutigen Rentner. Und deswegen wird unsere Städte und auch unsere Dörfer, egal ob ländlich oder Ballungsraum, werden sich darauf einstellen, weil die Anforderungen der neuen Rentner, der Silver Ager, so hoch sind an die Städte und auch der Geldbeutel mehr, nicht voll ist, aber mehr gefüllt ist, wie er in der Vergangenheit gefüllt war, so werden da die Stadtplaner drauf eingehen werden.
Was ist das genau? Was meinen Sie damit? Was ist der Anspruch? Also bislang ist es so, dass der Anspruch auf immer mehr Wohnraum, also die immer größere Wohnung irgendwie das Statussymbol war. Wird das auch so sein?
Meiner Meinung nach wird sich das ändern. Wir haben das Statussymbol, große Wohnung heißt Macht oder Geld. Im Moment haben wir so etwa 46 Quadratmeter pro Person in Hessen, die wir bereitstellen. Und meiner Ansicht nach wird dieses Statussymbol, Wohnfläche in der Menge zu haben, sich ändern, sondern eher die Wohnfläche in der Qualität zu haben. Das heißt Barrierefreiheit, das heißt vernetzt zu sein mit anderen Freunden, mit der Familie, mit den Nachbarn und das wird dann entscheidend sein. Wir werden ja auch noch eine Weile mehr werden, anzahlmäßig, aber dann danach, so in den 2030er, werden wir voraussichtlich wieder weniger werden.
Insgesamt.
Und das heißt, insgesamt in Hessen, insgesamt in Deutschland. Mhm. Und deswegen werden wir mehr Wohnflächen haben, die wir zurückbauen werden. Denkt man heute kaum dran, aber wir sprechen ja jetzt über das, was in 10, 20 Jahren passiert. Und da werden wir Wohnfläche übrig haben, wenn alles so läuft, wie man es jetzt ausdenkt, erwartet.
Und wenn Sie sagen, die wollen vernetzter wohnen, als das heute der Fall ist, barrierefrei, gut, das verstehe ich, die kaufen sich dann gleich die Wohnung mit dem Aufzug und keinen Schwellen oder und den breiten Türen, aber was heißt vernetzter wohnen?
Ja, die Digitalisierung, oder fangen wir mal ganz einfach an, das Smartphone ist bei den 70, 80-Jährigen angekommen. Und in 10, 20 Jahren, wenn dann die jetzigen 50-Jährigen, 60-Jährigen dann ins Rentenalter kommen, dann sind die unheimlich digital unterwegs. Das heißt, digital einkaufen und bestellen und geliefert bekommen, kennen wir heute schon. Aber dass wir dann auch ein Skat digital spielen und dass wir dann abends das Treffen auch digital machen, dass wir dann auch gemeinsam kochen digital, dass wir dann auch gemeinsam über verschiedene Medien noch viel stärker miteinander leben, das wird neu sein.
Also Breitbandanbindung für alle, sagen Sie, Barrierefreiheit auch?
Ja, nicht nur die Breitbandanbindung, sondern die Ausstattung der Räumlichkeiten mit diesen Medien. Das heißt, dass nicht nur der Aufzug drin ist, sondern dass die Kommunikation schon eingebaut ist, dass man also wirklich die Bildschirme, die Erkennungssysteme, was wir heute in den Werbungen über Alexa kennt, dass diese Kommunikation mit dem Haus dann wirklich auch da ist, egal ob Stadt oder Land.
Also ich war letztens in so einem Haus, barrierefrei und so weiter, was gerade neu gebaut war, da sprach schon der Aufzug mit mir.
Ja, genau, der Aufzug, der Kochtopf und auch die Toilette wird dann mit Ihnen sprechen. Und das wird das Neue sein. Die Qualität im Service des Hauses wird entscheidend sein, welche Fläche dann bewohnt ist.
Wenn das alles hauptsächlich digital abläuft, ist es dann egal, ob ich auf dem Dorf oder in der Stadt wohne?
Naja, je nachdem, auf was Sie Lust haben. Also es gibt Menschen, die möchten in der Stadt leben heute und die möchten auf dem Dorf leben heute und so wird es in Zukunft auch sein. Wichtig ist, damit es auf dem Dorf auch funktioniert, dass eben die Infrastruktur, also die Breitbandanbindung dort genauso funktioniert, dass da also die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in dem Sektor gewährleistet ist. Und dann wird es egal sein. Ja, im Gegenteil, es ist sogar so, dass man dann dabei sein kann und städtisch dabei sein kann und trotzdem natürlich draußen auf dem Dorf, auf dem Land die Lebensqualität des ländlichen Raums hat.
Also ich höre aus Ihrer Rede so, dass in Zukunft für die dann Älteren die Datenautobahn wichtiger sein könnte als der analoge Autobahnzubringer.
Das wird wichtiger sein, richtig. Genauso wichtig wie natürlich der menschliche Austausch. Das wird dadurch nicht rausgekürzt. Aber der Service wird dann eben über die digitale Medien möglich sein.
Und der menschliche Austausch, wo ich rausgehe, dann eben doch rausgehe, wo ich mir nicht etwas Bestelltes schicken lasse, sondern rausgehe, Freunde besuchen gehe, mache ich das wahrscheinlich in den Städten zumindest nicht mit dem eigenen Auto. Wenn ich heute den öffentlichen Personennahverkehr, also zum Beispiel hier in einer Großstadt wie Frankfurt oder in Berlin, mir anschaue, wenn da ältere Menschen reinkommen, das Ding läuft zu schnell, die sind etwas langsamer, mit dem Rollator komme ich nicht rüber, da muss ziemlich viel gemacht werden.
Ja, auch da wird sich einiges tun, also die Sensoren in der Stadt, die werden ja immer mehr, also dass ein Rollator automatisch erkannt wird und dann der Bus automatisch runtergeht und nicht erst per Knopfdruck, solche Dinge werden dann funktionieren. Aber auch das Verhalten wird anders sein, also wir kommen ja jetzt schon so weit, dass die meisten kein Auto mehr haben in der Stadt, das wird auch in anderen Bereichen so sein. Wir mögen das Carsharing immer mehr, das Statussymbol Auto ist auch mehr und mehr weg. Das heißt, wir werden weniger Autos haben, so hoffe ich und so weiß ich es auch, wie wir uns entwickeln. Natürlich kann immer etwas dazu führen, dass es anders sein wird, aber da werden wir auch, was die Mobilität betrifft, einige Veränderungen haben. Der Service wird das Entscheidende sein und nicht das eigene Auto.
Vielleicht schaffen wir das mit dem Klimawandel doch noch, wenn es so wird, wie Sie sagen.
Nichts ist so schlecht, dass es nicht wieder für was anderes gut ist. Also wenn es dann hilft, dass wir dadurch den Klimawandel etwas stoppen können, weil wir mehr Service in der, sagen wir, Sensortechnik, in der digitalen Welt haben und Menschen mehr das Auto stehen lassen und weniger Maschinen nutzen müssen und trotzdem so eine hohe Lebensqualität haben wie heute oder etwas besser, dann wäre es natürlich gut.
Professor Martina Klerle, Direktorin des Frankfurter Forschungsinstituts für Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik. Danke. Erbarmen, zu spät, die Rentner kommen. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns natürlich wie immer nachhören unter www.hr2.de oder in der Audio-App der ARD. Danke.